Eines der Schwerpunktthemen des diesjährigen CSD sind trans-, inter- und non-binäre Menschen, die seit vielen Jahren um Anerkennung und gleiche Rechte kämpfen. Übrigens oft genug auch innerhalb der LGBTIQ-Community. Wie steil dieser Weg ist, der für Sie noch zu gehen ist und welche Steine auf ihm liegen, darüber sprechen wir mit Quentin Rothammer. Er ist Berater bei der Trans-Inter-Beratungsstelle der Münchner AIDS-Hilfe und queerer Aktivist. Hallo Quentin, schön, dass du da bist.
Hallo Bernd.
Quentin, fangen wir doch mit einer kurzen Begriffserklärung an. Was bedeutet denn trans, inter, non-binär? Ich weiß, es ist ein weites Feld, aber versuchen wir es mal kurz zu fassen.
Okay, also zuallererst sind alles Sammelbegriffe. Und fangen wir mit trans an. Trans, das bedeutet, das sind Menschen, die sich nicht oder nur teilweise mit ihrer, denen bei der Geburt zugeschriebenen Geschlechtsrolle, Geschlechtsidentität identifizieren. Also bei der Geburt, ein Arzt schreibt drauf, das ist ein Mädchen, das ist ein Junge und das passt halt nicht oder nicht ganz. Dann inter, da geht es um, als auch ein Sammelbegriff, da geht es um körperlich angeborene Merkmale, Geschlechtsmerkmale, die nicht in unsere Vorstellung von männlich und weiblich reinpassen. Und bei nicht-binär haben wir Menschen, die sich nicht in diese Vorstellung, es gibt Männer und Frauen, und das ist die einzige Option, die da nicht reinfallen. Die Identitäten können da ganz vielfältig sein auch, die können darüber hinausgehen oder mehrere Aspekte ineinander vereinen.
Das ist ja für viele, die sich mit dem Thema Identitäten nicht so beschäftigen, manchmal ein bisschen abstrakt und nicht so ganz einfach. Hast du Verständnis dafür, dass Leute nicht drüber nachdenken oder nicht bereit sind, diese Menschen mitzudenken, weil es ja tatsächlich ein bisschen tricky ist?
Also ich meine, ich verstehe, dass es, wenn man es zum allerersten Mal hört, dass es dann erstmal was mit Lernen zu tun hat, aber gleichzeitig unser Vokabular als Menschen ist durchaus größer als drei Worte und vor 2010 oder so wussten wir auch nicht, was ein iPhone ist und jetzt wissen wir das. Also wir können lernen und ich bin überzeugt von der Lernfähigkeit von Menschen und mit bisschen Mühe, glaube ich, ist da schon recht viel möglich.
Wir bei der AIDS-Hilfe haben ja sehr viel mit trans-, inter- und non-binären Menschen zu tun, gerade hier bei der Trans-Inter-Beratungsstelle. Ist es eigentlich okay, dass man diese drei Identitäten so oft in einem Atemzug nennt?
Das kann auf jeden Fall zweischneidig sein. Das Gute kann sein, dass Kämpfe manchmal ähnlich sind oder Probleme manchmal ähnlich sind und es dann ganz gut ist, alles auf dem Schirm zu haben, um nicht eine Gruppe gegen die andere dann auszuspielen oder auch nur vielleicht aus Versehen durch Nicht-Mitdenken da eine schlechte Regelung zu treffen. Aber es kann halt auch leider passieren, dass die Aufmerksamkeit dann eigentlich nur auf einem der drei Begriffe liegt und das andere vergessen wird. Also dass es nur so ein nettes Schildchen ist, das noch dran geklebt wird, aber eigentlich gar nicht mitgedacht wird.
Gut, wir versuchen immer, alle drei Identitäten oder Sammelbegriffe für die Identitäten mitzudenken. Jetzt steht ja der Christopher Street Day bevor, auch für diese Community eine Möglichkeit, sich darzustellen, vor allen Dingen aber auch auf Defizite aufmerksam zu machen. Was sind denn die politischen Themen, die dich und deine Community umtreiben?
Das sind im Bereich Inter und Trans auf jeden Fall auch ähnliche Themen, die da vorkommen, jedoch noch mit spezielleren Unterschieden teilweise. Also wenn bei Inter auf jeden Fall die OPs, diese uneingewilligten OPs im Kinderalter und auch später, die ein großes Problem sind. Da gab es jetzt ein Gesetz, das jetzt auch seit kurzem in Kraft ist, aber das hat Lücken. Und es ist wichtig, das im Kopf zu behalten, dass das noch nicht fertig ist als Thema. Dass es da noch durchaus Sachen nachzuarbeiten gibt und auch vielleicht wieder sogar kleine Rückschritte durch dieses Gesetz ermöglicht wurden.
Vielleicht machen wir das nochmal klar, das wissen ja viele nicht. Intermenschen werden oder es wird gerne bei der Geburt, ein Geschlecht zugeordnet, obwohl diese Person gar nicht fertig ist oder gar nicht in der Lage ist, ein Geschlecht zugeordnet zu werden. Und das wird dann übergestülpt, kann man sagen, auf die Person.
Ja, also da geht es in der Tat um kosmetische Operationen an Kindern und Säuglingen, die außer dessen, dass die in diese Form von männlich und weiblich reinpassen sollen, keinen medizinischen Grund haben. Und das ist halt Menschenrechtsverletzung und auch Folter. Das hat zum Beispiel 2008 der UN-Sonderberichterstatter so festgelegt, dass wenn eine Operation entweder unter Zwang oder ohne die Einwilligung stattfindet, dass das eben den Tatbestand der Folter auch erfüllt. Und das ist halt in Deutschland bis zu diesem Gesetz, da können wir es sicher sagen, jedes Jahr ungefähr 2000 Mal passiert in Interkindern. Und jetzt nach dem Gesetz, das ist noch sehr frisch, wir wissen noch nicht, wie sich was ändert, aber eben mit diesen bestehenden Lücken ist die Hoffnung jetzt auch nicht allzu groß, dass sich was ändern wird.
Ach, das ist ja schade auf der einen Seite. Schön, dass man sich damit beschäftigt hat. Schade, dass der Outcome dann doch zu gering ist. Gut, das war vielleicht das drängendste Problem der Inter-Community. Wenn die Trans-Menschen auf die Straße gehen, wofür tun sie das?
Im Moment, es gab ja wieder den Versuch von einem neuen Gesetz zur Namens- und Personenstandsänderung. Das ist leider wieder nicht durchgegangen. Und was mich da so ein bisschen auch traurig gemacht hat, wie die Diskussion in den Medien darüber war. Also es war dann so schnell, als wäre das was ganz, ganz Neues, das jetzt hier diskutiert wird. Aber das hat eine lange, lange Geschichte. Jetzt so die kürzere zurückliegenden Daten, ist das stand zum Beispiel 2009 schon im Koalitionsvertrag von damals Schwarz-Gelb, ist halt nicht durchgeführt worden. 2015 hat der Europarat gesagt, dass es eben genau diese Regelung, die die Community fordert, eine schnelle, transparente, einfach zugängliche für alle Menschen ohne Voraussetzungen, ohne diese Begutachtung, dass die eingeführt werden soll. Das war 2015, das ist auch schon jetzt ein paar Tage her. Also wir diskutieren sehr lange genau das Gleiche und jedes Mal wird es so dargestellt, als wäre das neu und jetzt plötzlich so. Aber seit 2015 ist auch der Europarat genau dieser Meinung zum Beispiel.
Und dennoch gäbe es ja vielleicht einen Grund, dass die Möglichkeiten zur Transition nicht so in Anführungsstrichen einfach sind. Ich kenne ja auch Transmenschen, die sagen, naja, man muss sich seiner Sache schon sicher sein. Wie kann man denn garantieren, dass ein Mensch, der eben nicht diese Gutachten oder das berühmte Ja, das man in der neuen oder in der eigentlichen Rolle verbringen muss, dass man das, dass man da keinen Fehler macht?
Also die Menschen, denen ich hier in der Beratung begegne, die sich Gedanken machen, haben meistens sich zu sehr, sehr vielen Themen Gedanken gemacht. Und dieses Fehlermachen und Schutz vor Fehlern, also wen schützen wir überhaupt vor was und warum? Es gibt ja viele, viele Entscheidungen, die tendenziell erstmal nicht rückgängig gemacht werden, aber da brauche ich keine zwei Gutachten dafür, um die treffen zu dürfen. Ne? Also haben wir zum Beispiel bei der Ehe, die sollte ja eigentlich bis zum Lebensende halten und in 50% der Fälle ist es nicht so. Und es wird auch nicht vorher geschaut, ob das jetzt eine besonders gute Beziehung ist, die da eingegangen wird oder ob die vielleicht vorher schon sehr problematisch ist. Und erwachsene Menschen machen manchmal Fehler und meistens treffen die aber auch Entscheidungen, die dann doch eigentlich passen.
Dann gibt es ja noch ein zweites Thema, das für Trans- und wahrscheinlich auch Intermenschen von großer Bedeutung ist. Das sind die sogenannten Entschädigungszahlungen. Was hat es damit auf sich?
Also das ist eine Forderung, die eben sowohl aus der Trans- als auch der Inter-Community kommt, mit so ein bisschen unterschiedlichen Herangehensweise. Aber in beiden Fällen geht es um die OPs. Bei den Trans-Personen geht es um die OPs, die bis 2011 stattfinden mussten, um den Personenstand zu ändern. Also man musste nachweisen, dass man nicht mehr zeugungsfähig ist. Und das verstößt halt auf das Recht von körperlicher Unversehrtheit und daher kommt die Forderung auf die Entschädigung davon. Einzelne Länder in Europa haben das auch schon gemacht, zum Beispiel Schweden hat so ein Gesetz, Deutschland bisher nicht. In der Intercommunity ist es ähnlich gelagert, da geht es um die Entschädigung von den OPs, die voll auf dem Kinder- und Jugendalter durchgeführt werden, aber auch später. Und da gab es bisher, glaube ich, in Deutschland einen einzigen Fall, wo eine Person erfolgreich geklagt hat auf Entschädigung. Und das ist bei beiden ein großes Thema und sollte auch in naher Zukunft mal angegangen werden.
Jetzt ist Recht und Gesetz das eine. Wir kennen das aus der LGBTIQ-Community. Da ist rechtlich, sind die großen Steine für viele gerollt. In der Gesellschaft ist es oftmals nicht angekommen. Wie empfindest du den Umgang der Menschen, der sogenannten Gesellschaft mit Trans- und Interpersonen?
Da ist sehr unterschiedlich. Also zum Glück erleben wir in der Beratung auch häufiger jetzt, dass Eltern auch offener sind ihren Transkindern gegenüber, dass es nicht mehr so sehr ablehnend ist, was trotzdem immer noch stattfindet. Wir hatten vor ein paar Jahren auch in den USA den Ausbruch einer Epidemie der Gewalt gegen Transpersonen von der dortigen medizinischen Gesellschaft. Also es ist in den meisten Teilen der Welt leider extrem, wie die Zustände sind, was Morde anbelangt, was physische Gewalt angeht. Europa ist minimal besser als diese typischen schlimmen Länder jetzt, sagen wir mal. Und Deutschland ist auch noch ein relativ gutes Land für Transpersonen, aber auch hier sind die Probleme sehr groß, was die Gewalterfahrung, also Diskriminierung, Umgang mit Gewalt, sowohl physisch als auch psychisch, ist auch bei uns in der Beratungsstelle recht oft ein Thema. Oder auch Verlust von Wohnung und Arbeitsplatz.
Nicht immer muss der schlimmste Fall, also Gewalt oder physische Gewalt, eintreten. Wie ist es denn, du hast gerade den Arbeitsplatz angesprochen, Sportvereine, alle möglichen anderen Gelegenheiten, wo sich viele Menschen treffen. Kann sich ein Transmensch oder eine Interperson wirklich wohlfühlen in diesen Zusammenhängen oder erlebt er oder sie Schwierigkeiten?
Also das Wohlfühlen ist die eine Sache, das Mitmachen dürfen überhaupt jetzt ist nochmal eine ganz andere Sache. Das ist ja gerade ein großes Thema, wer darf überhaupt mitmachen? Und meistens wird diskutiert im Hinblick auf einen Leistungssport, aber dabei übersehen, dass ja Zugang zu sportlicher Betätigung für viele, viele Menschen ein unglaublich wichtiger Teil des alltäglichen Lebens ist. Und wenn mir der wegfällt, verliert man teilweise sehr wichtige Bereiche des Lebens. Und in vielen Sportvereinen ist das halt nicht einfach so möglich, da auch als Transperson mitzumachen oder gar willkommen zu sein.
Auch innerhalb der LGBTIQ-Community hat man es ja als Trans- oder als Interperson nicht immer leicht. Man glaubt ja immer, diese Community sprühe nur so von Toleranz. Ganz so ist es nicht, das wissen wir. Was wünschst du dir von den KollegInnen aus dieser Community?
Auf jeden Fall ist es wichtig, Themen, die für Inter- und Transpersonen wichtig sind, auch mit laut zu machen in der ganzen Community. Das ist was leider sehr häufig passiert, dass die spezifischen Social-Media-Themen, die dann zu Inter oder Trans sind, sehr leise sind im Rest der Community. Und da brauchen wir auf jeden Fall Support und auch das offene Auge, sowas zu sehen. Das heißt, man könnte jetzt zum Beispiel anfangen, auf Social Media Trans- und Interpersonen zu folgen, um dann halt einfach besser informiert zu sein. Was sind die aktuellen Themen? Wo gibt es gerade Probleme? Wir posten auf unserer Facebook-Seite auch öfter mal Follow-Empfehlungen oder im Zusammenhang mit bestimmten Themen Follow-Empfehlungen. Wenn man jetzt keine direkte Person findet, sind die großen Verbände immer noch ein guter Startpunkt. Und von da aus kann man sich dann weiterarbeiten.
Der CSD hat ja in diesem Jahr mit dem Pride Guide, mit dem CSD Magazin, sehr viele Themen aus diesem Bereich aufgenommen. Ist das gut? Ist das ein erster Schritt? Kannst du den Pride Guide weiterempfehlen? Oder ist es ein Feigenblatt?
Also es kommt ja auch immer darauf an, was aus Worten wird. Also, ne? Also der Pride Guide ist vor allem geschriebenes Wort. Und was folgt daraus dann für eine Tat? Oder wie verändert sich auch der CSD in der Zukunft im Hinblick auf bessere Inklusion? Also ich meine, da geht es ja auch nicht nur um Trans und Inter, sondern auch um andere Themen. So Rassismuserfahrungen zum Beispiel oder Behinderungen sind ja auch was bisher eher wenig Repräsentanz hat. Und was auch in der Community noch ein großes Thema ist, früher war es ja zum Beispiel, wenn man trans war, man durfte nur transitionieren, wenn man dann hinterher heterosexuell war. Das heißt, die ganzen Leute, die transitionieren wollten, aber schon wussten, dass sie hinterher schwul oder lesbisch sind, waren ausgeschlossen von der Transition. Und die haben immer noch einen schwierigen Stand in der Community, also zum Beispiel transmännliche Personen in der schwulen Community, transweibliche Personen in der lesbischen Community. Das ist ein ziemlich harter Ort, ganz oft leider, und wird in letzter Zeit auch eigentlich eher schlimmer. Da gibt es noch einiges zu tun.
Da gibt es einiges zu tun. Also der CSD muss noch ein bisschen was lernen und natürlich der Rest der Community muss auch und darf und kann etwas lernen von Trans-Inter-Menschen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Quentin, du bist Berater bei der Trans-Inter-Beratungsstelle hier bei der Münchner AIDS-Hilfe, aber auch Aktivist seit vielen Jahren. Inwiefern unterscheiden sich denn diese beiden Tätigkeiten als offizieller Berater und als vielleicht privaterer Aktivist?
Also es gibt auf jeden Fall einiges an Synergien, das ist gar nicht zu unterschätzen. Dadurch, dass ich, bevor ich hier angefangen habe zu arbeiten, schon einfach viele Leute kannte, habe ich ein gutes Netzwerk und kann Leute auch auf einem relativ kurzen Weg ansprechen zum Beispiel. Gleichzeitig, wenn man jetzt als Aktivist bestimmte Sachen versucht, hat man eher wenig Aussicht auf Erfolg, gerade im Umgang mit Ämtern. Das ist was die Beratungsstelle viel besser kann zum Beispiel, weil dieser professionelle Briefkopf mit dem Verein, der gilt halt einfach was. Genau. Natürlich kann man nicht alles in beiden Umfeldern machen. Manchmal ist es so, ich lerne Leute kennen auf irgendwelchen Treffen oder so und ich schicke die dann in die Beratungsstelle, weil das Thema, das denen gerade so am Herzen liegt, einfach da gut aufgehoben ist. Und andersherum lassen sich manche Sachen auf so kurzen Wegen vielleicht besser lösen, wenn das nicht dieser formelle Zusammenhang von der Beratungsstelle ist.
Genau. Also da schlagen nicht zwei Herzen in deiner Brust, so weit geht es nicht, aber es ist ein Herz, das mal in die eine, mal in die andere Richtung ausschlägt, je nachdem, wie der konkrete Fall gelagert ist.
Genau.
Jetzt hat die Trans-Inter-Beratungsstelle mit Checkpointin ein neues Angebot am Start. Das haben wir bereits im HIV-Info-Radio schon mal vorgestellt, aber das wird gerade wieder aktuell.
Genau, wir haben unsere Angebote ja alle 3 Monate, immer an einem Freitag, das nächste Mal am 16. Juli. Das heißt, direkt die Woche nach dem CSD ist dann der nächste Test, der Abend. Und letztes Mal waren wir recht erfolgreich und ziemlich fast ausgebucht mit den Leuten. Wir hoffen, dass das weiter so geht. Also wenn ihr einen Test braucht auf HIV und STIs, kostenlos und anonym, macht einen Termin mit uns aus und dann könntet ihr alle Tests und Beratungen bekommen, die ihr braucht.
Wunderbar, da sagen wir dann auch nochmal die URL dazu, www.trans-inter-beratungsstelle.de. Da findet ihr alle Kontaktdaten auch zur Anmeldung für Checkpoint In. Am 10.7. wird die Trans-Inter-Beratungsstelle einen Demospot in der Innenstadt haben. Das heißt, man kann euch auch persönlich treffen und man kann an euch herantreten mit Themen und Problemen von 12 bis 15 Uhr. Informationen liegen bereit. Wunderbar, dann hoffe ich, dass davon viele Menschen Gebrauch machen. Quentin, herzlichen Dank für das Gespräch.
Bitte gerne.